Ich habe mit zwei Jugendlichen eine Bibelstunde angefangen. Das sollte eigentlich ein längerfristiges Projekt werden, aber leider ist es schon wieder abgebrochen. Aber ich habe sie am Anfang gefragt, was meint ihr, was braucht die Welt? Sie haben natürlich viele Überlegungen angestellt. Ich habe ihnen gesagt, die Welt braucht Führerpersönlichkeiten. Auf jedem Gebiet. Führerpersönlichkeiten sind sozusagen Unternehmer, aber sie sind auch solche, die sich einander unterordnen können. Nun, so wie ich euch kenne, seid ihr Führerpersönlichkeiten auf vielen verschiedenen Gebieten, und das ist auch das Thema, um das es heute Morgen geht: Leitung durch Dienen. Ich habe zuerst Mühe gehabt, hier mich darauf vorzubereiten, auf dieses Thema. Ich bin schon seit 30 Jahren daran zu lernen und habe das gelernt, habe gezweifelt, habe gelitten und so weiter. Und dann habe ich doch gedacht, ist das Beste, wir stützen uns auf einen Text aus der Schrift, im Zusammenhang. Nun, nach diesem Vortrag, was werdet ihr können nach diesem Vortrag? Also nach diesem Vortrag könnt ihr mindestens 5 Merkmale der Leitung des Durchdienen erklären. Und ihr könnt 3 Ziele nennen, die durch Leitung, durch Dienen erreicht werden. Meine Begründung dafür ist, ohne zu dienen, können wir keinen Anteil haben am Werk des Herrn. Vor einiger Zeit, da kamen meine Frau und ich am Sonntagmorgen zum Gemeindehaus, das ist ein Mehrzweckhaus, geht man die Treppe hinauf, und da lag ein offenes Kuvert, Prospekte verstreut, ein Brief und so. Das sah sehr unordentlich aus. Ich habe mich gebückt, ich habe das zusammengelesen, Papierkorb getan. Ist das Leitung durch Dienen? Meine Frau und ich haben die Gewohnheit, wenn wir das schaffen, am Samstagnachmittag einen Spaziergang im Wald zu machen. Das haben wir letzten Samstag auch gemacht. Wir kamen zurück, späten Nachmittag, der Straßenbahn, und dann fahren wir an einer Alterssiedlung vorbei. Da wohnt unsere Schwester Helene. Ich sage zu meiner Frau, du, ich gehe noch bei der Helene reingucken. Ich steige aus, klingle bei ihr, sie macht auf, hat sich gefreut. Es war ein regnerischer Nachmittag, und ich sage, ja, heute regnet es, das ist wohl nicht so günstig für einen Spaziergang. Sie sagt, ich raffe mich auf. Und wir haben uns aufgemacht und sind runtergegangen und einen Spaziergang durchs Quartier. Da kommen wir so an verschiedenen Gärten vorbei, da blühen noch die Rosen, die Sonnenblumen, Lavendel und Kosmea und was man da alles findet, und Büsche und Bäume. Und dann geht es wieder ein Stückchen aufwärts, und wir pflegen so ein bisschen Gemeinschaft und freuen uns an den Gärten. Und wenn wir dann die Runde gemacht haben, dann kommen wir wieder ins Altersheim, und dann verabschiede ich mich, und wir haben uns beide gefreut, und das war für uns ermutigend. Ist das Leitung durch Dienen? Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen am Sonntag ist, dass ich, natürlich auch meine Frau, dass wir gerne Gäste einladen. Geschwister oder Außenstehende, die in die Gemeinde kommen. Und da haben wir eine wunderbare Gelegenheit, etwas zu teilen. Meistens fragen unsere Gäste auch, ja, können wir etwas helfen? Ja, wir spannen sie mit ein. Und so machen wir etwas Gemeinsames, wir lernen einander ein bisschen besser kennen, wir haben eine gute Gemeinschaft und wir haben einen erbaulichen Nachmittag. Ist das Leitung durch Dienen? Ich habe eine Fundgrube entdeckt in einem Reisebericht vom Lukas in der Apostelgeschichte. Und zwar ist es die Reise, die Paulus von Griechenland nach Jerusalem gemacht hat. Und er wollte einen Halt machen an der Westküste der Türkei, um die Geschwister von Ephesus zu sehen. Paulus hatte schon Ephesus schon verlassen nach einer dreijährigen Tätigkeit und er wollte nun noch einmal dorthin. Und weil seine Lage gefährlich geworden war, hat er es zum Teil zu Fuß, zum Teil zum Schiff zurückgelegt und er trifft dort oder lässt dort die Hirten der Gemeinde von Ephesus rufen, um sie in Milet zu treffen. Als sie da waren, hat er zu ihnen gesprochen und gesagt, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tage an, seit ich Asia betreten habe, unter euch die ganze Zeit hindurch verhalten habe. Dem Herrn dienend mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Anschläge der Juden widerfuhren. Paulus möchte sie bei dieser kurzen Gelegenheit noch einmal an sein Verhalten erinnern, das er in Ephesus vor ihnen an den Tag gelegt hat. Sein Verhalten, wie bin ich gewesen? Wie habe ich mich unter euch verhalten? War das hilfreich? War das wegweisend? Paulus spricht hier von seinem Vorbild, von seiner Reife. Also er spricht von der Substanz seiner Person. Das Verhalten des Paulus war stark geprägt vom Wort Gottes. Nun, was steckte hinter seinem Verhalten? Wenn wir das hier lesen, dann merken wir, hinter seinem Verhalten steckte eine Beziehung. Was hatte Paulus installiert in seinem Herzen? Was hatte er dort eingerichtet? Er sagt es folgendermaßen, er sagt, wie ich mich die ganze Zeit hindurch verhalten habe, den Herrn dienend mit aller Demut. Und das war etwas ganz Neues für Paulus. Er hatte seinen Herrn sozusagen gewechselt. Er war von Mose zu Christus, hatte sich hingewandt. Und diese Beziehung, dieses Verhältnis zu dem Herrn Jesus Christus, das war seine neue Zugehörigkeit. Also wenn wir nach der Identität des Paulus gefragt hätten, dann hätte er gesagt, ich gehöre Christus an. Und dieses Angehören kennzeichnet Paulus durch das Dienen. Er ist der Herr und ich bin sein Knecht. Christus ist der Sender und Paulus ist der Empfänger. Ich war am Dienstag in Schmitten und da ist mir aufgefallen, dass die Häuser alle so große Teller auf den Dächern haben. Wie sagt man den? Satellitenschüsseln. Ja, Paulus hatte eine Satellitenschüssel in seinem Herzen eingebaut, damit er alles, was von Christus kam, empfangen konnte, um das in sein Leben einzubauen. Und so konnte er das beschreiben mit diesem Dienen, das heißt Knecht sein, und das Knechtsein bezieht sich auf den Herrn. Nun, hinter dieser Beziehung steckt wiederum etwas, nämlich eine Gesinnung. Und Paulus beschreibt sie, dem Herrn dienend mit aller Demut. Habt ihr schon mal in die Mülltonne des Paulus hineingeschaut, was da drin zu finden war? Also als ich in die Mülltonne des Paulus hineingeguckt habe, da habe ich einen Doktorhut gefunden und eine Ehrenurkunde und ein Ritterkreuz erster Klasse. Das hat er alles weggeworfen, in den Müll gekippt. seine Urkunde als Rabbi weggeworfen. Seine Gesetzesgerechtigkeit, alles weggeworfen in den Müll. Das hat er uns geschildert im Philipperbrief, im 3. Kapitel und Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gehalten. Ja, ich halte auch in der Tat dafür, dass alles Schaden ist, um den überragenden Wert der Erkenntnis Christi willen, meines Herrn. Um seinetwillen habe ich alles eingebüßt und halte es für Unrat, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die aus Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus hat das alles nicht mehr gebraucht. Er hatte etwas ganz Neues gefunden. Und das beschreibt er mit Dienen, dem Herrn dienen, mit Demut, nicht nur mit Demut, sondern mit aller Demut. Demut, das ist die Eigenschaft, die Gott die Gelegenheit gibt, in unserem Leben zur Geltung zu kommen, zur Wirkung zu kommen. Demut ist die Eigenschaft, die bei der wir uns zu unserer Schwachheit bekennen, damit Gott seine Kraft in unserem Leben zur Wirksamkeit bringen kann. Demut ist das Ende der Rivalität, ist das Ende der Machtkämpfe. In der Familie, unter den Geschwistern, überall. Demut, das hat Jesus zur Grundhaltung der Leiter gemacht. Wir wissen, wie die Apostel sich Überlegungen gemacht haben und möglicherweise auch gestritten, wer der Größte unter ihnen sei. Und Jesus hat gerade diese Gelegenheit aufgegriffen, um ihnen einen Grundsatz des Reiches Gottes aufzuzeigen. Und er sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und Paulus erwähnt nicht nur seine Demut, sondern erwähnt auch seine Tränen. Wer schämt sich nicht sehr schnell seiner Tränen? Die Tränen sind uns gegeben und wir müssen uns an und für sich nicht schämen, aber wir schämen uns oft. Oder wir haben gar keine Tränen. Aber Paulus redet in diesem Zusammenhang zweimal von seinen Tränen. Und das bringt zum Ausdruck, dass Paulus eine tiefe Anteilnahme hatte an seinen Geschwistern, an seinen Volksgenossen, an den Menschen. Dienen ist eine sehr vielfältige Aufgabe. Und auch ein langfristiges Unternehmen. Nun schauen wir uns einmal an, was Paulus hier alles über sein Verhalten, wie er sich in Ephesus verhalten hat, zu sagen hat. Und darin finden wir auch die Merkmale der Leitung durch Dienen. Im Vers 20 beginnen wir mit dem ersten Grundsatz. Wie ich nichts von dem, was heilsam ist, zurückgehalten habe, dass ich es euch nicht verkündigt und euch öffentlich und von Haus zu Haus gelehrt hätte, indem ich vor Juden und Griechen für die Umkehr zu Gott und für den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus Zeugnis ablegte. Hier spricht Paulus zunächst einmal von der Verkündigung. Paulus kam nach Ephesus mit diesem Schatz, einen Schatz, den er mit anderen teilen wollte, und er hatte etwas anzubieten. Die Verkündigung, egal ob sie im größeren Rahmen geschieht, Paulus hat es auch von Haus zu Haus gemacht, im ganz kleinen Rahmen. Wir wissen auch, dass Jesus oft von Angesicht zu Angesicht mit einer Person das Wort geteilt hat. Egal wie wir das machen, die Verkündigung hat Vorrang. Kein Bauer wagt es nicht zu säen. Und die größte Katastrophe würde entstehen, wenn die Bauern aufhörten zu säen. Ohne zu säen gibt es keine Ernte. Das Evangelium weitergeben bedeutet säen. Und wer in der Verkündigung tätig ist oder das Wort Gottes weitergibt, der muss in diesem Wort leben. Paulus kam mit neuen Ideen nach Ephesus, in diese Stadt der großen Göttin Artemis. Er hat die Idee gebracht von der Aufopferung des Sohnes Gottes für die Schuld der Menschen. Die Idee oder die Verkündigung der Auferstehung. Und das hat einen ordentlichen Aufruhr verursacht in der Stadt. Und das ist es auch, was das Evangelium immer wieder bewirkt. Die Verkündigung stößt auf Widerstand, und wenn es nur die Gleichgültigkeit ist. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Also das kann uns einschüchtern, das kann uns klein machen, das kann uns mürb machen, dass wir sagen, ja, ich glaube, es hat doch alles keinen Zweck. Und dann werden wir unsicher und wir geben auf. Und wie viele haben sich so schon einschüchtern lassen, weil die Arbeit nicht weiterging und haben aufgegeben. Und auch hier hat Paulus ein Rezept. Er sagt im Vers 22, und siehe, jetzt ziehe ich gebunden im Geiste nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt mir bezeugt, dass Fesseln und Trübsale auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf und den Dienst vollenden kann, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Also die Tatsache, dass wir mit Opposition und mit Widerstand rechnen müssen, macht uns zu schaffen. Und dafür brauchen wir ein Mittel. Paulus hatte eine Antwort auf Fesseln und Trübsal. Und seine Antwort war Bereitschaft zum Leiden. Das ist eine Haltung, die es braucht, um als Leiter zu dienen. Gegen die Ablehnung, gegen die Feindschaft, gegen die Verfolgung. Und Paulus hatte sich da auch ein Mittel dagegen zurechtgelegt, das wir im Römerbrief hören, im 12. Kapitel und Vers 19, in dem er sagte, rächet euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebet Raum den Zorne, denn es steht geschrieben, mir gehört die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so tränke ihn, und wenn du dies tust, so wirst du feurige Kohlen auf dein Haupt sammeln. Lass dich vom Bösen nicht überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Die Haltung der Feindschaft gegenüber ist keine passive Haltung, sondern eine höchst aktive Anstrengung. Und so gehört zu seinem Verhalten die Bereitschaft zu leiden. Aber das sehen wir ein. Und wir wissen, jawohl, das ist unser Herr, er hat gelitten und das gehört einfach dazu. Aber wir können das eine Weile machen. Vielleicht halten wir das eine Weile durch und dann werden wir eines Tages mürb und wir geben trotzdem auf. Und deshalb braucht es noch etwas mehr als die Bereitschaft zum Leiden. Und auch das hat Paulus in seiner Führerschaft angewandt und gelernt. Er sagt im Vers 21 oder 24, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf und den Dienst vollenden kann, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Paulus war sich der Gnade sehr stark bewusst. Und diese Gnade hat ihn dazu geführt, dass er nicht nur bereit war zu leiden, sondern dass er bereit war auch vollendet zu sein. Wenn ich nur meinen Lauf vollenden kann. Er hat sich das Ende seines Laufes irgendwie vorgestellt. Egal wie das ausgeht, ob sein Leben dabei genommen wird oder was auch immer, er hat an das Ende gedacht und er wollte Vollender sein. Denn er ist ein Knecht seines Herrn, der auf Empfang steht und alles wahrnimmt, was dieser Herr gemacht hat und was er ihm zeigen will. Wir wissen, dass der Hebräerbrief ein solcher Brief ist, eine starke Ermutigung an Leute, die bereit waren, aufzugeben. Und hier lesen wir im 12. Kapitel, nachdem der Schreiber so viele Vollender angeführt hatte, darum also wollen auch wir, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede hemmende Last und die uns leicht umringende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen in dem Wettkampf, der vor uns liegt, indem wir hinblicken auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus, der um die vor ihm liegende Freude zu erlangen, das Kreuz erduldete, die Schande gering achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das ist Gottes Art. Deswegen war Christus ein Vollender. Und so steht es auch in der Offenbarung, im 20. Kapitel, oder 21. Kapitel der Offenbarung, im Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus dem Quell des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Johannes war auf der Insel Patmos in der Verbannung und es war eine große Prüfung für ihn und er war herausgefordert, wie soll es weitergehen? Egal wie es weitergeht, sei ein Vollender. Gott stellt sich vor als das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer überwindet, wer ausharrt bis ans Ende. Und das war der Wunsch des Paulus, seinen Lauf zu vollenden. Paulus hatte eigentlich schon die Kontrolle aus der Hand gegeben. Und er kam nun noch einmal vorbei, um Abschied zu nehmen. Und Abschied nehmen heißt, ist nicht das gleiche wie eine Arbeit abbrechen oder liegen lassen oder aufgeben und davonlaufen. Abschied nehmen, wie der Paulus das macht, heißt, er hat die Kontrolle aus der Hand nicht bloß abgegeben, sondern übergeben. Paulus kann mit gutem Gewissen Abschied nehmen, denn es sind Leiter da, die nun in seinem Sinn weiterwirken sollen. Und so kommen wir hier auf die Stelle, wo er ganz besonders die Hirten anspricht, im Vers 28, indem er sagt, habet Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Vorstehern gesetzt hat, die Gemeinde des Herrn zu weiden, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Den Nachwuchs auszurüsten für die Leiterschaft hat Vorrang. Und das hat der Paulus gemacht. Wir haben gehört, er hat von Haus zu Haus gelehrt und öffentlich gelehrt. Er hat ständig gelehrt und er hat auch in diesem Sinne gelehrt. Er hat gesagt, ich habe nichts von dem, was heilsam ist, zurückgelassen. Oder ich habe nichts vernachlässigt. Und dazu gehört eben gerade, dass auch der Nachwuchs gefördert wird. Und das hat Paulus gemacht. Nachwuchsförderung hat Vorrang. Wir wissen, wie Jesus das gemacht hat. Etwas vom Ersten, was er tat. Er hat Männer gesucht, die er ausrüsten wollte als Leiter, damit seine Arbeit eines Tages auch weitergehen kann. Und so diese Führerschaft oder Leiterschaft, die Paulus hier ausgerüstet hat, das sind mehrere Männer. Wir wissen nicht, wie viele. Aber er musste auch ihnen auch beibringen, wie man im Kollegium arbeitet. Dass nicht einfach einer aufsteht und die anderen beherrscht. Oder dass er immer seinen Kopf durchsetzen muss. Oder dass, wer weiß, was für Machtspiele da in Gang gesetzt werden, damit jeder seine Sache durchsetzen kann. Es geht um ein Kollegium, wobei sich jeder dem anderen unterordnet und wo man zusammen, gemeinsam an den Sachen arbeitet und sie bespricht. Und das ist ein langer Weg. In Zürich haben wir ein kleines Kollegium, das mit der Führung betraut ist, zwei Evangelisten, zwei Diakone, zwei Älteste, und das war nicht von Anfang an so harmonisch oder so einfach. Also wir haben uns immer wieder getroffen und wir mussten lernen, einander anzunehmen, einander kennenzulernen, die Anliegen der Gemeinde gemeinsam besprechen und einen Übereinstimmung zu finden, damit es ein einheitliches Handeln geben konnte. Und jetzt sind wieder einige Diakone in Vorbereitung und die haben wir auch schon eingeladen, da dabei zu sein, aber wie wir merken, das ist eine ganz neue Situation. Wir müssen uns erst aneinander gewöhnen, wir müssen uns erst besser kennenlernen und wieder zu einer neuen Einheit zusammenwachsen. Wenn es im Führungskollegium keine Einheit gibt, dann gibt es sicher auch keine Einheit in der Gemeinde. Und das musste Paulus hier alles einrichten, damit er ihnen die Arbeit übergeben konnte. Sein Dienen hat auch die Sorge um die Gemeinde eingeschlossen. Wie Jesus sagte, der Mietling sorgt sich nicht um die Schafe. Also dieses Sorgen für die Gemeinde. Und im Sorgen, in diesem Rahmen des Sorgens für die Gemeinde, gibt Paulus nun eine Warnung. Er sagt, ich weiß, dass nach meinem Weggang reißende Wölfe zu euch kommen werden, die Herde nicht schonen. Auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer auftreten, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger in ihre Gefolgschaft zu ziehen. Darum wachet dessen eingedenk, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Nun, eine Warnung hat seine Berechtigung. Wir haben diese Woche von Vorbeugen gesprochen. Einer dieser Stunden. Vorbeugen soll den großen Problemen zuvorkommen, die man nachher nicht mehr oder kaum noch bewältigen kann. Deswegen muss man eine Warnung abgeben. Früh genug einschreiten, wenn es möglich ist. Und eine solche Warnung gibt Paulus hier ab. Er warnt vor einer Gefahr von außen und von innen. Paulus besitzt eine realistische Einschätzung der Natur des Menschen. Und das hat er schon im Römerbrief dargelegt, im 7. Kapitel. Wenn er von seinem Kampf spricht unter dem alten Bund, wie er gerungen hat, den Willen Gottes zu tun und es nie wirklich geschafft hat. Und er fragte schlussendlich, wer wird mich erlösen? Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Leibe des Todes? Und die Antwort ist, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und nun kommt seine realistische Einschätzung der Natur des Menschen. Also diene ich nun selbst mit meinem Inneren dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Die Sünde wird immer wieder ihren Tribut fordern. Das können wir nicht völlig beseitigen. Und deshalb sagt Paulus, also ich warne euch, passt auf euch und auf die Herde. Zuerst auf euch, damit ihr nicht vom Weg abdriftet. Und er sagt, wachet, seid eingedenk, dass ich 3 Jahre unter euch gedient habe. Einen jeden ermahnt unter Tränen. Und nun betätigt sich Paulus als Platzanweiser. Das habe ich früher im Kino erlebt oder in einem Konzertsaal. Da kommt man mit seinem Billett und dann weiß man nicht, wo man hinsetzen soll, wo ist die Nummer 156 und dann kommt der Platzanweiser und sagt, bitte hier, können Sie sich hinsetzen, hier ist Ihr Platz. Und das macht Paulus hier, wenn er sagt, und jetzt befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, zu erbauen und das Erbe unter den Geheiligten zu geben. Also es gibt viele Plätze, wo sich die Leiter aufhalten könnten. Zum Beispiel von den Ältesten wird gesagt, er soll nicht einer sein, der seinen Platz beim Wein hat. Er könnte ja auch beim Kartenspielen seinen Platz haben oder irgendwo. Und Paulus weist ihnen ihren Platz an. Er sagt, ich empfehle euch Gott an. Euer Platz ist in der Nähe Gottes. Da sollt ihr euch aufhalten. Euer Platz ist in der Nähe des Wortes Gottes. Das ist eure Nahrung. Und die wird euch auferbauen und die wird euch auch das Erbe geben. Und nun erinnert Paulus sie noch an etwas, das vielleicht auch außergewöhnlich ist oder für viele vielleicht normal. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst selbst, dass für meine Bedürfnisse und für die Bedürfnisse und für meine Begleiter diese Hände gesorgt haben. Paulus in der Qualität eines Apostels hat sich häufig sogar selber unterstützt. Und ich kenne Brüder, die das gemacht haben, jahrelang gearbeitet, sich selbst unterstützt und die Gemeindearbeit gemacht. Und viele von euch, weiß ich, die machen das, bleibt gar keine andere Wahl. Wir können nicht jeden unterstützen, ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber es gibt schon ein Wort wegen der Unterstützung. Die, die am Evangelium dienen, sollen auch davon leben. Aber Paulus sagt, ich habe hier bei euch in Ephesus, diese 3 Jahre, habe ich mich selbst unterstützt. Habe für meine Bedürfnisse gesorgt und die Bedürfnisse meiner Begleiter. Paulus war ein bescheidener Mann. Und er hat sicher nicht viel gebraucht. Er sagt, ich bin fähig, durch die Gnade des Herrn mit ganz wenig auszukommen. Ich kann auch mit viel umgehen, aber ich kann sehr bescheiden leben. Und da ist es vielleicht sehr wichtig zu wissen, was Paulus offenbart wurde in Bezug auf einen Maßstab Gottes für unseren Lebensstandard. Im 1. Timotheusbrief sagt Paulus, es ist aber in der Tat die Frömmigkeit mit Genügsamkeit ein großer Erwerb. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so ist offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, sollen wir uns daran genügen lassen. Ich finde das so gut, dass Gott uns einen Maßstab für unseren Lebensstandard gibt. Wenn du Nahrung hast, wir haben bedeutend mehr als Nahrung hier, eine große Auswahl, überall. Wenn ich in Zürich in einen großen Markt hineingehe, dann bin ich erst einmal verblüfft und weiß gar nicht, was ich wählen soll. Ich muss mich da durchkämpfen durch so viele Angebote, bis ich das finde, was mir passt. Paulus spricht hier von Nahrung, ein Stück Brot. Er spricht von Decke, nicht von Kleidung, von Decke. Dass wir einfach erst was anzuziehen haben, damit wir warm genug haben. Ein Dach über den Kopf, das erwähnt er hier nicht, aber das ist von Gott aus gesehen der Maßstab. Und damit hat auch Paulus gelebt. Aber trotzdem, sagt er, trotzdem, dass ich das so gemacht habe, in allem oder in Bezug auf allen habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen und der Worte des Herrn Jesus eingedenk sein müsse, dass er nämlich gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Paulus hat ein ganz besonderes Auge für die Schwachen. Die Schwachen im Neuen Testament, da werden erwähnt, schwach im Glauben, im Römer 4,19 zum Beispiel, oder die Kranken werden oft als Schwache bezeichnet, oder die Frau, das schwache Gefäß, oder der Mensch in seiner sündigen Natur, er hat Schwachheit an sich, im Hebräer, im 5. Kapitel, Vers 2. Aber ich denke, dass hier eher die Kranken, die ja sehr schnell mittellos sind, und die Armen in Frage kommen, denn Paulus redet vom Geben. Geben ist seliger als Nehmen. Und das heißt nicht, dass wir die volle Verantwortung für einen Notleiden übernehmen, auch nicht, dass wir ihm auf Vorrat geben, sondern dass wir ihm für einen Tag helfen. Ein Almosen, eine Gabe für einen Tag, das genügt. So war das gedacht. Aber Paulus hat besonders sich der Schwachen und Armen angenommen. Und nun kommen wir noch auf ein anderes Element der Leitung. Und das ist die Eigeninitiative oder persönliche Initiative, die Unternehmerschaft im Vers 36. Und als er dies gesagt hatte, kniete er mit ihnen nieder und betete. Also Paulus hat das angepackt. Er hat gesagt, komm, lasst uns jetzt beten. Ein Leiter. Ein Leiter, der dienen will. Das Gebet ist ein großer Dienst. Und wir haben schon vorher gehört, dass der Paulus sagt, habet Acht auf euch, ihr Hirten. Suchet, also euer Platz ist bei Gott, suchet die Gemeinschaft mit Gott. Und das braucht es zur täglichen Erneuerung, dass wir Gott suchen im Gebet, und das hat Paulus auch zur Genüge gemacht. Paulus hat nicht so viel Belehrung über das Gebet gegeben. Er hat vielmehr in seinen Briefen immer wieder von seinem Gebet gesprochen. Er hat gesagt, im Philipperbrief, im ersten Kapitel, ich verrichte mein Gebet mit Freude für euch. Oder im vierten Kapitel des Philipperbriefes, aber an vielen Stellen spricht er immer von seinem Gebet, ich bete für euch. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kundtun. Die alte Hanna, die hat ihre Lebensaufgabe darin gesehen, ihrem Volk im Gebet zu dienen. Und sie war jeden Tag am Tempel und hat dort gebetet für ihr Volk, dass der Erlöser bald kommen möchte und dass die Israeliten ihn aufnehmen. Ein großer Dienst, den man tun kann, auch wenn man ein Auge verbunden hat, einen Arm in der Schlinge, einen am Stock geht, dann kann man immer noch diesen Dienst verrichten. Und nun, ich habe hier 10 Merkmale erwähnt, die die Leitung durch Dienen betreffen. Also wenn ihr 5 Merkmale behaltet, wenn ihr 5 Merkmale erklären könnt, dann seid ihr gut. Nun noch zu den Zielen. Also dieses Dienen, das dreht sich nicht irgendwo im Kreis, sondern es ist ein gezieltes Dienen. Leiterschaft ist eine Leiterschaft mit Ziel. Und ich möchte 3 Ziele aufzeigen, die Paulus hier erwähnt in diesem Text, die erreicht werden durch Leitung, durch Dienen. Das erste finden wir im Vers 21, in dem ich vor Juden und Griechen für die Umkehr zu Gott und für den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus Zeugnis ablegte. Unser Leiden durch Dienen soll dazu führen, dass Menschen zu Gott umkehren. Dass da eine neue Beziehung entsteht und sie zum Herrn finden. Das zweite Ziel, das ich erwähnen möchte, finden wir am Schluss des Kapitels. Es heißt nämlich hier, es erhob sich aber bei allen lautes Wehklagen und sie fielen dem Paulus um den Hals und küssten ihn, schmerzlich betrübt, am meisten über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Danach gaben sie ihm das Geleite zum Schiff. Und hier merken wir, Paulus hat in dieser Gemeinde gedient, um gute Beziehungen zu schaffen. Und hier kommt es an den Tag. Irgendwann kommt es an den Tag, ob wir gute Beziehungen haben. Es war gerade bei diesem Abschied. Da heißt es, er hatte gebetet und jetzt sagt man auf Wiedersehen, leb wohl, dem Herrn befohlen und so weiter. Es erhob sich lautes Wehklagen. Und es heißt, es erhob sich aber bei allen lautes Wehklagen. Und sie fielen dem Paulus um den Hals. Gute Beziehung. Das war das Ziel, das Paulus in Ephesus angestrebt hat. Und noch ein Fernziel erwähnt Paulus, nämlich im Vers 32. Und jetzt befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat zu erbauen und das Erbe unter den Geheiligten zu geben. Das Erbe, der unvergängliche Besitz, das ewige Leben, der Eingang in die Herrlichkeit, Fernziel der Leitung durch Dienen. Wir wissen, wo es hingeht. Es geht in die Ewigkeit, es geht in dieses himmlische Erbe. Also wenn ihr drei Ziele nennen könnt am Schluss, dann wisst ihr, was das Dienen, Leitung durch Dienen bewirken soll. Nun, ihr habt die Worte gehört, die ich euch vorgetragen habe. Was kann man damit anfangen? Nun, wenn ihr das übt, was ihr schon getan habt, und wenn ihr das richtig anwendet, dann hilft euch das zu leiten. Leid durch Dienen. Amen.